Amen. Danke. Das schön da dran ist, genau. Impact an das Leben, die Welt prägen. Ich wünsche mir immer, das ist immer mein Gebet, dass jeder, der hier in den Gottesdienst kommt, anders wieder rausgeht, als er reingekommen ist. Mit im Schub des Heiligen Geistes, mit Motivation aufgerichtet wird. Einmal für jeden von uns selber, weil Gott uns liebt und uns einfach Gutes tun will. Und eben auch, damit wir das leben können und das in der Welt ausdrücken können, was Gott möchte und die Welt prägen. Also Herr, verändere uns heute, mach uns dir ähnlicher, führ uns mehr hinein in deinen Plan und in deinen Willen. Soll die Kirche überhaupt Einfluss nehmen auf die Gesellschaft? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil ich denke, jeder von uns oder die meisten von uns würden sagen, ja, natürlich soll die Kirche Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Aber ich denke, wenn wir als Kirche, als Gläubige, als Nachfolger von Jesus noch stärker davon überzeugt wären, dann würde das wahrscheinlich auch noch stärker passieren. Weil die Kirche ist doch in gewisser Weise eine Subkultur. Wir fühlen uns wohl unter uns. Und wir müssen uns wirklich ehrlich die Frage stellen, wie viel Einfluss nehmen wir denn tatsächlich auf die Gesellschaft, auf die Menschen um uns herum? Wie viel Einfluss haben wir an unseren Arbeitsplätzen, auf die Politik, auf die Wirtschaft, auf die Kultur, auf die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft? Nehmen wir Einfluss und wenn ja, wie viel oder in dem Sinn, wie Jesus das möchte? Das ist einfach eine Frage, die ich mir stelle und ich denke, es ist gut, wenn jeder von uns die mitnimmt. Nehme ich Einfluss? Und nehme ich so Einfluss auf meine Umgebung, wie Jesus das möchte? Ich starte mit einem Zitat von Nietzsche. Er hat gesagt, wenn die Welt an den Erlöser glauben soll, weil das ist ja der Haupteinfluss, sage ich mal, den wir nehmen möchten oder nehmen sollen. Wenn die Welt an den Erlöser glauben soll, müssten die Erlösten auch Erlöste aussehen. Ich glaube, das ist, hey, ganz ehrlich, das ist der Haupteinfluss, den wir nehmen können auf die Welt, dass wir erlöst aussehen. Und dass die Erlösung in unserem Leben tatsächlich Kraft hat. Und das passiert nur oder kann nur passieren durch eine persönliche Beziehung, die wir mit Jesus haben und mit Jesus entwickeln und ihm immer näher kommen. Und dann wird auch diese Kraft oder diese Freude an der Erlösung auch immer mehr ausstrahlen und sich auf unserem Gesicht widerspiegeln und in unserem ganzen Handeln und in unseren Worten und wie wir mit Menschen umgehen. Ich habe schon gesagt, das Problem der Kirche ist nicht, dass sie vielleicht nicht will oder nicht weiß, dass sie Einfluss nehmen soll auf die Gesellschaft, sondern dass sie eher ein Ghetto ist. Und die Gefahr ist bei jeder Kirche mit der Zeit auf jeden Fall, bei den Anfängern meistens nicht, wenn man so Startups macht, wenn Kirchen neu gegründet werden oder in der Mission und so, da ist die Kirche in der Regel kein Ghetto. Da gehen sie raus, da versuchen sie, alle möglichen Menschen zu erreichen und Einfluss zu nehmen und so weiter. Je größer sie wird, je gesetzter sie wird, etablierter sie wird, desto mehr wird sie Ghetto. Man fühlt sich einfach so wohl und untereinander, oder? Und kommt gerne zusammen und entwickeln auch mit der Zeit dieselbe Sprache, die keiner andere mehr versteht außer uns. Und wir sind dann irgendwie so ein netter Club, aber auf die Art und Weise nehmen wir keinen Einfluss auf die Gesellschaft. Eine andere Art, ich sag mal, eine falsche Art und Weise, also das ist So können wir keinen Einfluss nehmen, wenn wir Ghetto sind, wenn wir immer mehr uns auf uns selber konzentrieren, um uns selber drehen. Das andere ist, wenn wir hauptsächlich in Bezug auf die Welt und auf die Gesellschaft mit Konfrontation arbeiten. Also wenn das Evangelium oder unsere Botschaft wie ein Bombenwerfen ist in die Gesellschaft raus. Wir den Leuten die Bibel um die Ohren hauen, um die Köpfe schlagen und auf Konfrontationskurs gehen. Wenn wir Impact in dem Sinne nehmen, ich hätte eigentlich gerne so eine Illustration gehabt, dass ich so eine kleine Wand aufgebaut hätte und dann mit der Faust da so in so eine Pappwand, halt so eine Riegelswand und dann mit der Faust da reingeschlagen hätte, so Impact. Das ist auch eine Form von Impact, die man nehmen kann. Einfach auf die Welt einschlagen und irgendwie eine Bombe platzieren da. Das ist auch nicht der Weg, wie wir die Gesellschaft erreichen oder durchdringen. Jesus hatte da einen anderen Ansatz und eine andere Strategie. Und die hat er auch in der Bergpredigt zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, nächste Folie, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Matthäus 5, 13 bis 16, gleich am Anfang der Bergpredigt. Das ist unsere Bestimmung und unser Auftrag als Nachfolger von Jesus, dass wir Einfluss nehmen, dass wir Impact haben, dass wir nicht im Ghetto bleiben und dass wir auch nicht auf Konfrontationskurs gehen und mit der Faust reinhauen auf die Welt, sondern dass wir Einfluss nehmen im Sinne von Salz und Licht. Und das ist eben das Thema auch der Predigt heute und möchte das ein bisschen verdeutlichen, erklären, wie wir das machen können und was das bedeutet. Wir haben auch ein sehr, sehr schönes Magazin, Overflow. Wer liest gerne das Overflow? Das ist ein super Magazin. In der dritten Ausgabe, in der vorletzten Aufgabe hatten wir schon das Thema Kirche im 21. Jahrhundert. Da waren schon einige sehr gute Artikel und Impulse drin, wie die Kirche sich heute aufstellen kann und aufstellen sollte, damit sie Einfluss nimmt. Auch die nächste Ausgabe geht wieder, die übernächsten Sonntag rauskommt, zum Kirche für alle im Kaminwerk kommt die neue Ausgabe, die fünfte Ausgabe von Overflow. Was bringt die Zukunft? Also ein bisschen ähnliches Thema wie Kirche im 21. Jahrhundert. Kommen auch zwei Artikel von mir, sind auch zwei Artikel drin. Die Zukunft der Kirche und die Zukunft der Friedenskirche oder Kirche mit Zukunft? Fragezeichen. Und auch viele andere Impulse und Artikel noch. Die Zukunft der Kirche hängt davon ab, das ist meine tiefste Überzeugung, ob wir Salz und Licht sind. Ob wir Einfluss nehmen können in der Gesellschaft, ob wir relevant sind für unsere Umgebung. Ich liebe die Serie The Chosen und ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt, wo Jesus mit Zachäus die Bergpredigt vorbereitet und genau über dieses Thema nachdenkt, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Das können wir jetzt mal abspielen. Mit Ton bitte.
Nach der Wahrheit zu suchen. Wir sollten nicht mit Salz begegnen. Du hattest vollkommen recht. Gute Arbeit.
Du könntest mit dem nächsten Bild anfangen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg bleibt nicht verborgen.
Das könnte ich.
Oder behandelt andere Menschen steht so, wie ihr auch von ihnen behandelt werden möchtet.
Ich fand das super zusammengefasst, was für eine Bedeutung diese Metapher, ihr seid das Salz der Erde, hat. In der nächsten Folie ist nochmal der ganze Text dazu drauf. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Matthäus 5, Vers 13. Salz muss kraftvoll sein. Und wodurch verliert das Salz oder die Kraft des Evangeliums oder der biblischen Botschaft insgesamt, wodurch verliert es seine Kraft? Ich sage mal ein paar Dinge, die ich empfinde, zum Beispiel durch liberale Theologie. Liberale Theologie heißt, das Wort Gottes wird nach humanistischen Gesichtspunkten, also nach menschlichen Gesichtspunkten, auseinandergepflückt und bewertet. Oft bleibt dann nicht mehr so viel übrig, vor allem von den Wundern und von den kraftvollen Dingen, die da drin steht, über das, was Gott tut oder wozu er in der Lage ist. Oder dass man es einfach nicht mehr ernst nimmt, so sich die Rosinen quasi aus dem Kuchen pickt in der Bibel. Eine andere Form, wie das Salz kraftlos werden kann, ist, dass man auf beiden Seiten hinkt. Was meine ich damit? Das ist auch so eine Metapher oder ein Bild, was die Bibel verwendet bei einem der Propheten. Ich kenne das aus meinem Leben auch, vielleicht der eine oder andere von euch auch. So, Jesus sagt, du kannst nicht, oder Paulus sagt es, du kannst nicht ein Freund Gottes sein und ein Freund der Welt sein. Entweder oder. Entweder du machst ganze Sache mit Jesus und bist on fire und gibst Gas, oder sonst lieber gar nicht. In Offenbarung steht, ich wünsche, dass du entweder heiß bist, hey, richtig brennend, auf Vollgas, mit Jesus unterwegs, oder kalt, aber nicht lau, nicht auf beiden Seiten hinken. Und dadurch verliert eben das Salz, die biblische Botschaft, auch seine Kraft. Halb Freund Gottes, halb Freund der Welt. Das ist zum Beispiel Kompromisse machen in allen möglichen Dingen, in der Ethik zum Beispiel, in der Moral, in der Ethik, im Lebensstil und in verschiedenen anderen Sachen. Eine dritte Sache, wodurch das Salz kraftlos werden kann, ist Tradition und Selbstgerechtigkeit. Boah, das ist für Jesus das Hauptproblem gewesen. In der Konfrontation mit Religion, mit Kirche, ist die Tradition und die Selbstgerechtigkeit gewesen. Ist das ein Thema in der Kirche? Kann schon echt ein Thema sein, glaube ich. Und ich möchte, wenn ich sowas sage, jetzt liberale Theologie oder Lauheit oder Tradition und Selbstgerechtigkeit, dann will ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Nicht sagen, wir sind hier die Guten und so, wir die tolle Kirche und die anderen. Nee. Zuerst mal an die eigene Nase fassen. Ne? Wie sieht es denn bei uns aus? Und der vierte Punkt, Gesetzlichkeit, Härte, Verurteilung der Welt oder Verurteilung von anderen Christen und Konfessionen. Gibt es das auch? Das sind so vier Aspekte, die ich so entdeckt habe, wie das Salz kraftlos werden kann. Ne? Diese wunderbare, kraftvolle, herrliche Botschaft der Bibel und des Evangeliums kann kraftlos werden, obwohl wir alles wissen, vielleicht alles zitieren können, rauf und runter. Kannst trotzdem kraftlos werden. Und das sind die, meiner Meinung nach, die vier Aspekte, wo wir uns überprüfen sollten. Überprüf dich. Bist du so jemand, der so zur liberalen Ecke neigt? So, naja, muss man alles so ernst nehmen in der Bibel? Muss man das nicht vielleicht heute ganz anders sehen und ganz anders betrachten? Und ist es wirklich vielleicht so aufgeschrieben worden und stimmt das alles so? Könntest du mal noch jemanden ein Glas Wasser bringen? Das wäre nett. Danke. Stimmt das alles so? Oder eben die Rosinen aus dem Kuchen pickst? Oder dass du so zur Lauheit neigst, so halb Welt, halb Freund Gottes, aber irgendwie auch noch überall so mitschwimmen, nicht ganze Sache machen, nicht wirklich feurig dabei sein. Oder Trägheit, Tradition, Selbstgerechtigkeit oder sogar Gesetzlichkeit oder Härte, Verurteilung von anderen Menschen. Wo stehst du? Oder wo ist deine Gefahr, sag ich mal? Etwas, was du heute ablegen kannst, du sagen kannst, Gott, es tut mir leid, ich brauche da Veränderung in meinem Leben, ich brauche da deine Hilfe. Ich sage das so oft zu Gott, ich brauche da deine Hilfe. Schaff das nicht alleine. Und dann dürfen wir zum Kreuz kommen und diese Sachen da lassen und um Veränderung, innere Veränderung bitten und beten. Ich habe jetzt hier mal so ein paar so Illustrationen mitgebracht, denn schönen Topf mit Suppe. Mal sehen, wie das schmeckt. Irgendwie ein bisschen fade. Aber ich habe ja zum Glück Salz mitgebracht. Suppe ohne Salz, mal ganz ehrlich, ist nichts, oder? Es gibt ein schönes Buch, das heißt Out of the Salt Shaker. Hat das jemand mal gelesen? Altes Klassiker über Evangelisation. Heißt Out of the Salt Shaker, müsst ihr, also wenn ihr Interesse habt an diesem Thema Evangelisation. Es ist ein ganz schönes und wichtiges Buch. Also so konzentriert zusammengefasst, der Inhalt dieses Buches heißt, das Salz muss in die Suppe und nicht in den Salzstreuer oder nicht im Salzstreuer bleiben, jedenfalls. Meine Frau sagt immer, das ist eines ihrer Lieblingssprüche, die sie sagt, das Salz gehört in die Suppe und das Licht in die Finsternis. Stimmt? Amen. Ey, das sind wir jetzt, das ist unsere Kirche. Ah, wir sind so schön salzig. Ah, toll. Wir haben einen schönen Gottesdienst gehabt. Wunderbar. Hey, das ist nicht die Bestimmung von Salz. Die Bestimmung von Salz ist, dass wir es in die Welt streuen. Und ihr seht hier so schön, ich habe ja keinen Deckel hier auf dem Topf. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Deckel mitnehme, habe gedacht, nee. Wir denken manchmal, die Welt sei so verschlossen. Das stimmt aber gar nicht. Fang doch mal an, über interessante und wichtige Themen der Bibel mit Leuten zu sprechen. Du wirst sehen, wie offen sie sind. Ich mache das überall, im Zug, mit Verkäufern, beim Arzt. Das Salz gehört in die Suppe. Wie bitte? Es reicht. Ach so, die Menge zählt auch, okay. Ja, man muss dann natürlich auch dosieren, das stimmt. Also zu viel ist manchmal auch nicht gut, ne? In dieser Szene, die wir eben angeschaut haben, wo Jesus über das Salz spricht, da erwähnt er drei Aspekte, die das Salz bewirkt. Er sagt, das Salz, oder es steht als Metapher dafür, es konserviert das Fleisch. Also es machten ja früher Menschen, als es noch keine Tiefkühlschränke und so gab, da wurde das Fleisch gepökelt, gesalzen, zum Beispiel, wenn man Leute lange Schiffsreisen gemacht haben, mussten sie Fleisch mitnehmen, es war dann gepökelt, stark gesalzen. Es hat das Fleisch konserviert, vor dem Verderben geschützt. Und ich bin auch überzeugt, dass wir, wenn wir als Christen, als Kirche, jeder Einzelne als Gläubiger seinen Auftrag wahrnimmt, dass wir diese Gesellschaft und unsere Welt vor dem Verderben schützen, vor dem Untergang. ja, das ist wichtig, dass wir es ernst nehmen. Nicht nur, dass es um uns geht, um unsere eigene Erlösung und unsere eigene Zukunft und dass es uns gut geht mit Gott. Nein, wir haben auch den Auftrag, dass wir diese Welt vor dem Verderben schützen und bewahren. Ich war gestern hier bei der Veranstaltung vom 80. Jahrestag des Kriegsendes hier am Rübezahlplatz. Da war ja das Stalag 7b Strafgefangenenlager und vorher war es auch SA-Sportschule und so weiter. Und deswegen wurde auch jetzt, gestern war der Tag des 80-jährigen Kriegsendes, 26. April 1945, und wurde da eine Veranstaltung gemacht. Und ich fand es so schön, dass zwei Vertreter der Kirchen, katholischer Diakon und die Pfarrerin von der Versöhnungskirche, dort aufgefordert wurden, zu beten, zu danken. Und sie haben wirklich ausführlich und tolle Gebete dort auch formuliert und vorgelesen. Einmal zur Dankbarkeit für 80 Jahre Frieden und Demokratie hier in unserem Land und für die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und Elfi war auch dabei, hat es mitgehört. Die haben das richtig super gemacht, oder? Und einfach tolle Aspekte da reingebracht. Und ich fand es so schön, dass hier Gebet und Glaube mit präsent war in dieser Veranstaltung. Es hat eine bewahrende Wirkung vor dem Bösen und davor, dass es so etwas nicht wieder passiert, wie das, was vor 80 Jahren war. Salz verstärkt auch den Geschmack von Speisen, genau das habe ich eben schon demonstriert. Und Jesus sagt, ich möchte, dass meine Anhänger die Welt erneuern und Teil ihrer Erlösung werden. Wir sind nicht nur beauftragt, irgendwie durchzukommen als Christen, sondern Salzkraft zu entwickeln und die Welt zu erneuern. Und das Dritte war, dass er sagte, Heilung, Salz kann auch mit Honig vermischt werden und zur Heilung auf Wunden aufgetragen werden. Ich möchte, dass meine Anhänger an der Heilung der Welt mitwirken und nicht an ihrer Zerstörung. Also das Böse aufhalten, die Welt erneuern in verschiedenen Bereichen, einfach immer wieder Neues reinbringen aus Gottes Perspektive, seine Gedanken reinbringen in jeden Bereich der Gesellschaft und der Welt und eben auch Heilung hineinbringen. Hey. Und das auch Heilung auf ganz verschiedenen Ebenen, körperliche Heilung, seelische Heilung. Hey, wir haben so viel seelische Not in unserem Land, vielleicht fast noch mehr als körperliche Heilung. Ich bin dafür, dass wir eben Heilung in alle Bereiche hineinbringen und der Welt anbieten. Hier im Gottesdienst schön, dass wir Segnungsgebet haben und Heilungsgebet und für Leute beten, aber hey, lass uns das auch draußen praktizieren. Wenn du einen Menschen erlebst, der sagt, ich habe Not, ich habe Schmerzen oder ich habe seelische Not oder was auch immer, biet ihm Gebet an. Sag, es gibt einen Gott, der dich heilen kann, der dich heilen will, der dich berühren will. An deiner Seele, an deinem Körper, an deinem Geist. Das ist nicht nur für den Gottesdienst. Und da kann man erstaunliche Dinge erleben, wie Gott da wirkt. Und Jesus hat, wo hat er geheilt? In der Synagoge? Auch? Die meiste Zeit, sag mal, in seinem ganz normalen Alltag und wenn er unterwegs war. Es fängt immer an in deiner Familie, also die richtige Reihenfolge. Wie kommt das Salz in die Suppe? Wenn es nicht in der Familie passiert, sind wir kein gutes Zeugnis, sind wir kein gutes Beispiel. Also es fängt immer an, vom Kleinen ins Große. Also angefangen in der Familie, dann an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Hast du da Erlösungskraft und Salzkraft für die Menschen und Lichtkraft? Beim Einkaufen, beim Arzt. Und ich würde die Kirche mal ganz hinten anstellen. Ich glaube, wenn wir diese Perspektive bekommen, eben Salz zu sein, das ist die Kirche in erster Linie, die jeder einzelne Mensch von uns ist, wie er lebt in seinem ganz normalen Umfang, in seiner Familie, am Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Arzt, Einkaufen und so weiter, dann haben wir ganz andere Kraft. Es geht letztlich um Freundlichkeit, was auch Nietzsche sagte, die Erlösten sollen erlöster aussehen. Was heißt erlöster aussehen? Also Freundlichkeit finde ich so entscheidend. Freude, genau. Freundlichkeit und Freude. Ausstrahlen. Du musst vielleicht erstmal gar nichts vom Evangelium erzählen oder von Gott erzählen. Wenn du sag mal, finster reinschaust und mürrisch bist, dann erzähl lieber nichts vom Evangelium. Lieber ein bisschen Freude verbreiten. Lieber ein bisschen Herzlichkeit und Freundlichkeit und Freude reinbringen und dann die Botschaft von dem Erlösten bringen, damit sie auch glauben können, weil wir erlöst aussehen oder uns erlöst verhalten. Also Freundlichkeit, Herzlichkeit und Großzügigkeit. Das sind die Aspekte Gottes. Und wenn wir das leben, dann können wir auch über das Evangelium sprechen, dann hat das auch Kraft. Ihr seid das Licht der Welt, das ist dann die nächste Metapher und als nächstes Symbol, was ich auch hier verwende. Ihr seid das Licht der Welt, das ist auch die nächste Folie. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, das ist das Licht, das bist du, angezündet durch den Heiligen Geist, entzündet durch den Heiligen Geist. So gehst du heute hier aus diesem Gottesdienst raus, voller Power, mit Licht in deinem Herzen und mit Freude gehst du raus. Und lass es nicht zu, dass dieses Licht erstickt wird. Ich hoffe, dass der einmal nicht anbrennt, sonst muss die Feuerwehr anrücken. Lass es nicht zu, dass das Licht erstickt wird. Lass es hell leuchten. Bibel sagt, Jesus sagt, durch gute Taten. In erster Linie mal durch gute Taten, durch dein Verhalten, eben durch Freundlichkeit, Herzlichkeit, Großzügigkeit. Und ja, manchmal, hier ist ein kleines Loch hier oben drin. Manchmal, man sieht es einfach nicht mehr, ne? Das ist auch schon. Das ist immer noch an. Na gut. Quod erat demonstrandum, hat mein Lateinlehrer einmal gesagt, was zu beweisen war. So. Nein, das Licht soll eben auf, es soll ein bisschen hochgehoben, also es sagt, man soll es auf einen Leuchter stellen, es soll hochgehoben werden. Also es soll nicht nur, es soll eben nicht zugedeckt werden und wir als Kirche decken ist eben auch manchmal zu auf unterschiedliche Art und Weise oder in unserem persönlichen Leben. Auch manchmal wird es zugedeckt durch Scham, dass wir uns schämen und denken, wer bin ich schon oder was kann ich schon und deswegen kann ich auch nicht über Jesus sprechen. Also das ist auch, kann auch ein Deckel sein. Nein, es soll hell leuchten, auf einem Leuchter hochgehoben sein, sichtbar sein. Für alle. Und ich fand das schön, was du, Steffen, dieses Bild hatte. Ich hatte ein ganz ähnlich, genau dasselbe Bild eigentlich wie du, was du am Anfang verwendet hast. Eigentlich wollte ich euch, weil hier im Saal ist es nicht so gut möglich, aber ich habe es auch beim Adonia-Konzert, war es auch am Ende so, dass alle ihr Handy rausgeholt haben und dann, ich habe auch mitgeschwenkt und so, ihr kennt das ja auch von vielen Konzerten, so diese einzelnen Lichter und Lampen. Das ist so schön, wenn jeder sein Licht hochhält und leuchten lässt. Und was für eine Power, wenn jeder von uns das tut. Gibt dieses schöne Kinderlied. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Do, do, do. This little light of mine. Ja, mitsingen. I'm gonna let it shine. Lass uns scheinen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Genau. Und nicht so schnell wieder ausblasen. Ich habe letzten Sonntag in Barmhausen darüber gesprochen, am Ostersonntag, über das Thema Jesus kennenlernen. Jesus wollte keine neue Religion etablieren. Er wollte nicht das Christentum gründen. Wusstet ihr das? Er war Jude und er ist Jude geblieben. Er wollte keine neue Religion. Das größte Problem am Evangelium ist die Religion. Das größte Problem am Glauben ist die Religion. Er wollte nicht Religion. Religion heißt nämlich ein Set an Regeln, an Ordnungen, an Gesetzen, an Konzepten, an Traditionen, Überlieferungen und so weiter und so fort. Nein, Jesus wollte keine Religion gründen. Er wollte Nachfolger. Jeden von uns. Lebendige, geisterfüllte Nachfolger. Da werden wir auch demnächst im Herbst, wenn wir eine Predigtreihe darüber machen, über das Buch von John Mark Comer, Practicing the Way, Leben vom Meister lernen, wo es darum geht, dass wir wegkommen von jeder Form von Religiosität und Religion hin, was eigentlich Nachfolge bedeutet. Jetzt schauen wir noch eine Szene an, weitere Szene von The Chosen, am Ende jetzt.
Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr zu mir gehört. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Ja, wie ist das ein Land? Wenn jemand mich suchen sollte, sind das die Leute, bei denen er mich findet. Und dann? Ihr seid das Salz der Erde.
Es braucht Menschen nach Gottes Herz. Menschen, die Jesus beschreibt in diesem Text, glücklich sind die, die arm sind. Die arm sind in dem Sinne, dass sie wissen, hey, ich brauche Gott. Ich brauche ihn so dringend. Die arm sind im Geist. Die trauernd sind, trauernd vielleicht über ihre eigene Sünde und Schuld und trauernd über den Zustand der Welt. Menschen, die sanftmütig sind, sehnsüchtig sind, barmherzig sind, die ein reines Herz haben, von reinen Motiven angetrieben sind, die friedensstiftend sind und versöhnend. Und Menschen, die keine Verfolgung scheuen, um der Wahrheit willen und um der besten Botschaft der Welt. Das sind die Menschen, das sagt Jesus, bei denen die Welt mich finden wird. Wollen wir solche Menschen sein und solche Menschen werden? Es geht nur, wenn wir erlöst sind, wenn wir Erlösung finden, wenn wir spüren, Erlösung kommt nur durch eine Berührung und durch eine Begegnung mit Jesus. Du kannst dich nicht selber erlösen, aus keiner schwierigen Situation, nicht aus deiner Schuld, nicht aus deinen inneren Konflikten und Kämpfen. Wir können uns nicht selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, wie Baron von Münchhausen. Wir brauchen den Erlöser. Und wenn du spürst heute, ich brauche diesen Erlöser so dringend, dann öffne dein Herz. Nicht nur dein Verstand, sondern auch dein Herz. Sag, hier bin ich mit allem. Ich komme mit allem vor dir, mit meiner Unzulänglichkeit, mit meiner Schuld, mit dem, was mich trennt von dir, was mich immer wieder so blockiert, was mich so hart macht, was mich so lau macht. Ich komme mit allem zu dir. Vielleicht ist auch jemand hier, der Jesus noch nie eingeladen hat in sein Leben. Ich mache es immer wieder, ich lade immer wieder ein und sage, Jesus, bitte komm. Schein mit deinem Licht in meine Finsternis. Der schönste Moment ist, Menschen zu erleben, die das erste Mal machen und sagen, ich hatte von ihm nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gespürt, jetzt habe ich seine Liebe selber erlebt. Und das darfst du heute Morgen. Egal, ob du es zum ersten Mal tust, zum 10. oder zum 100. Mal, das ist der Wunsch Gottes. Er will unser Herz berühren, unser Herz erwärmen. Mit seiner Liebe. Unser Herz erleuchten mit seinem Licht. Unser Herz, unser Leben würzen mit seiner Kraft. Lasst uns aufstehen, gemeinsam. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jetzt hier bist. Du bist nicht nur ein 2000 Jahre alter Lehrer, der uns gute und wahre Botschaften oder tiefgehende Botschaften vermittelt und tolle Metaphern wie das Bild von Salz und Licht. Du bist ein lebendiger Gott, der jetzt hier ist und der uns jetzt begegnet. Und wir öffnen dir jetzt unser Herz und unser Leben. Und wir rechnen, Herr, mit deiner Kraft und mit deinem Wirken. Komm mit deinem Salz, damit wir selber Salz sein können. Komm mit deinem Licht in unser Leben, damit wir selber Licht sein können. Und auch das Gebetsteam kann jetzt schon nach vorne kommen und hier stehen während der Lobpreiszeit, wenn ihr das Bedürfnis habt, möchtet gerne ein persönliches Gebet, eine Segnung oder ein Gebet um Heilung, dann kommt hier vor und lasst für euch beten. Auch nach dem Gottesdienst wird das Team noch weiter hier da sein, aber ihr könnt es auch jetzt schon nutzen in der Lobpreis- und Anbetungszeit.